Herzlich willkommen zum Fachjournalist-Podcast.
Heute am Mikrofon Lena Bussmann-Fuentes. Pressefreiheit, das bedeutet unabhängige Recherchen, freier Zugang zu Informationen und kritische Berichterstattung. Aber in vielen Ländern, auch in Teilen Südosteuropas, ist das leider keine Selbstverständlichkeit. Wer dort Missstände aufdeckt oder Machtstrukturen hinterfragt, geht oft ein persönliches Risiko ein. Die Südosteuropa-Gesellschaft, ein Verein zur Förderung der deutsch-südosteuropäischen Beziehungen, setzt hier ein besonderes Zeichen. Seit 2021 verleiht sie den Solidaritätspreis an Journalistinnen und Journalisten aus Südosteuropa, die sich unter oft schwierigen Bedingungen in ihren Heimatländern für Pressefreiheit und Demokratie einsetzen. Mein Gast ist Dr. Christian Hagemann. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Südosteuropa-Gesellschaft. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie der Solidaritätspreis entstanden ist und was er als Ausdruck grenzüberschreitender journalistischer Solidarität bewirken kann. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Hagemann. Sehr schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Bussmann, ich freue mich, hier zu sein.
Herr Dr. Hagemann, Journalismus spielt in der Arbeit der Südosteuropa-Gesellschaft ja eine durchaus wichtige Rolle. Können Sie uns kurz erzählen, wie die Idee des Solidaritätspreises entstanden ist?
Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass sich die Lage der Medien in der Region eigentlich immer weiter verschlechtert hat und auch die Lage der Medienfreiheit immer schwieriger geworden ist. Und Medien sind gleichzeitig aber ein ganz essentielles Element für eine funktionierende Demokratie, um auch informierte Wahlentscheidungen treffen zu können, um die Entwicklung im eigenen Land richtig einschätzen zu können und damit auch eine Basis für die europäische Integration vieler Länder, die ja noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, in Südosteuropa. Und wir haben diese Entwicklung beobachtet und dachten uns irgendwann, wir können das nicht mehr nur beschreiben, sondern wir müssen auch praktisch was tun. Und da entstand die Idee dieses Solidaritätspreises.
Der Solidaritätspreis wurde jetzt gerade im Oktober wieder verliehen, und zwar an die bisher 6. Preisträgerin. Mit Sicherheit stecken ja hinter all den Preisen auch ganz besondere und sehr beeindruckende Biografien. Gibt es dabei Eindrücke oder Geschichten von PreisträgerInnen, die Ihnen da ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Also generell kann man, glaube ich, sagen, dass es hier immer um ganz besondere Menschen geht, die ihre eigenen Interessen hinter die Interessen der Gemeinschaft zurückstellen und die aus einer tiefen Überzeugung agieren, dass Macht kontrolliert werden muss und dass bestimmte Informationen einfach die breite Öffentlichkeit erreichen müssen. Und da haben wir ganz verschiedene Geschichten gesehen, die aufgedeckt wurden oder auch, wie sich Leute eingesetzt haben, obwohl sie dadurch Schwierigkeiten bekommen haben, die einfach für ihre Länder auch wichtig waren. Zum Beispiel die Geschichte von Ivana Gordic-Perz aus Serbien, die katastrophale Arbeitsbedingungen von vietnamesischen Wanderarbeitern in einer chinesischen Baustelle in Serbien aufgedeckt hat. Eine Geschichte, die es bis ins EU-Parlament geschafft hat und die auch sehr deutlich gemacht hat, was eigentlich solche Kategorien wie State Capture und Korruption und mangelnde Rechtsstaatlichkeit, über die wir häufig abstrakt sprechen, eigentlich konkret bedeuten. Gleichzeitig könnte man auch noch Pelin Ümker nennen, die in ihrer Recherche im Rahmen der Paradise Papers unter anderem auch einen Artikel über die Familie des Premierministers, des damaligen türkischen Premierministers, geschrieben hat und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, die sie dann zum Schluss aber zum Glück nicht antreten musste, aber wovon sie natürlich ausgehen musste. Das Risiko hat sie in Kauf genommen. Und wir sehen hier einfach Menschen, die sehr, sehr großen Mut haben, um für ihre Überzeugungen einzutreten. Und um gerade solche Menschen zu unterstützen, haben wir uns diesen Preis überlegt.
Der Preis soll ja, wie der Name schon sagt, ein Ausdruck der Solidarität sein. Was bedeutet die Auszeichnung denn für die Journalistinnen und Journalisten vor Ort und die journalistische Community dort in den Ländern? Bekommen Sie da auch Rückmeldungen und Einblicke, auch im Nachhinein?
Die Idee ist eigentlich so ein bisschen das, was wir in der Region, in manchen Ländern, die gerade autoritärer regiert werden, sehen, umzukehren und die gleichen Mechanismen zu benutzen, die da benutzt werden. Wir sehen für einige Politiker in der Region, die sich sehr gerne mit Staats- und Regierungschefs aus der EU zeigen und die das auch als Mittel nutzen, um sich in ihren Ländern zu legitimieren. Und genau so versuchen wir es eigentlich mit dem Solidaritätspreis umgekehrt. Wir holen diese Menschen aus der Region nach Deutschland. In der Regel verleihen wir den Preis in Kooperation mit Bundestagsabgeordneten im Bundestag und können so zeigen, die Arbeit dieser Menschen findet Beachtung auch in Deutschland. Die ist auf dem Schirm von Menschen, die im Bundestag sitzen und die passen auf, was quasi mit diesen Journalistinnen und Journalisten passiert, die da berichten. Und es wird nicht nicht vergessen werden, wenn denen irgendwas zustoßen sollte oder wenn die irgendwie schlecht behandelt werden sollten aufgrund ihrer Arbeit. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Instrument, was hier eigentlich dahinter steht. Der zweite Teil ist, dass wir auch eine überschaubare Dotierung des Preises haben, die allerdings komplett aus Spenden finanziert wird. Also vor allem aus unserer Mitgliedschaft, aber auch aus allen, die interessiert sind und die sich hier beteiligen. Und grundsätzlich ist auch die Idee, dass jeder und jede Vorschläge für diesen Preis machen kann. Also es ist wirklich ein zivilgesellschaftlich inspirierter Preis für Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft in ihren Ländern engagieren.
An der Stelle würde ich gerne mal ein klein bisschen rauszoomen. Sie haben schon einiges angesprochen, aber vielleicht können wir noch mal kurz über den südosteuropäischen Kontext sprechen. Welche Entwicklungen können Sie denn generell im südosteuropäischen Raum in Bezug auf die Pressefreiheit feststellen?
Ja, da muss man sagen, liegt die Region eigentlich leider ziemlich im globalen Trend, nämlich einer Verschlechterung der Pressefreiheit in den letzten Jahren. Und die Situation ist natürlich differenziert und verschieden in den einzelnen Ländern. Wir haben eine besonders schwierige Lage in der Türkei, aber auch in Serbien. Darüber hinaus gibt es aber auch Länder, die sich positiv entwickelt haben in den letzten Jahren. Das hat immer mit Regierungswechseln zu tun, beispielsweise in der Republik Moldau. Seitdem die PAS-Partei und die Präsidentin Maia Sandu an der Macht sind, hat sich die Pressefreiheit deutlich verbessert. Der Kampf gegen Desinformation ist auch deutlich stärker geworden gegen russische Desinformation. Auf der anderen Seite hatten wir eine ähnliche Entwicklung in Nordmazedonien nach dem Regierungswechsel 2017. Also hier gibt es durchaus ein Auf und Ab und auch die Möglichkeit für Verbesserungen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Lage relativ schwierig ist, weil natürlich die strukturellen Bedingungen für Journalismus auch schwierig sind.
Können Sie das noch vielleicht ein bisschen konkretisieren, trotz all der tollen positiven Entwicklungen, die Sie auch feststellen können? Welche strukturellen Probleme sind es denn, die vor allem unabhängigen Journalismus erschweren?
Also es sind einmal natürlich regionsspezifische strukturelle Probleme, die sich aus einem sehr geringen Werbemarkt ergeben, schwierige Finanzierungsmodelle für die Medien, die dadurch sehr stark auf staatliche Finanzierung angewiesen sind und Regierungen dadurch natürlich auch Kontrolle ausüben können, wem sie hier Anzeigen geben und wer da diese Mittel bekommt, die sie brauchen. Auf der anderen Seite ist der Kontext auch sehr anfällig für Desinformation, auch gerade von dritten Akteuren, weil es eben dieses etwas fragile Medienumfeld gibt. Und auch, weil es von Regierungsseite nicht so stark reguliert wird, wie es zum Beispiel innerhalb der EU der Fall wäre. Und darüber hinaus gibt es aber auch Herausforderungen, die ähnlich sind wie bei uns in der EU, zum Beispiel durch Social Media, dass viele Informationen auch relativ ungefiltert und unkontrolliert über Social Media verbreitet werden können. Wir haben darüber ja zum Beispiel im vergangenen Jahr sehr viel gesprochen im Kontext der rumänischen Präsidentschaftswahlkampagne, wo man auch sagen kann, da werden sehr viele Menschen erreicht und offenbar auch mit sehr einfachen Mitteln mit Desinformation beeinflusst. Das Ganze muss natürlich dann immer in einem Kontext passieren, um auch wirksam zu sein, der offen ist für so eine Desinformation. Und das war im letzten Jahr in der rumänischen Präsidentschaftswahlkampagne sicherlich auch aus verschiedenen Gründen der Fall. Aber es ist natürlich nochmal ein erschwerendes Hindernis, was für die Medien dazukommt, dass man hier einen weiteren Kanal hat einfach, der beeinflussen kann und der noch schwieriger kontrolliert werden kann als zum Beispiel andere ausländische Desinformation, die auch in die Medien kommt und die teilweise auch in Form von Artikeln einfach in anderen Medien weitergedruckt wird.
Viele Journalistinnen und Journalisten in südosteuropäischen Ländern arbeiten also unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen. Trotzdem machen gerade in Südosteuropa auch die Journalistinnen und Journalisten ihren Job Tag für Tag erneut. Und gibt es denn etwas, was Kolleginnen in Deutschland von Ihnen im Umgang mit Druck von außen oder Ressourcenmangel lernen können?
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Dinge, wo ich eigentlich mir nicht wünschen würde, dass sie sie lernen müssen. Das sind natürlich der Umgang mit Bedrohungen, der Umgang mit Einschränkungen der eigenen Arbeit. Ja, eine Situation, die wir zum Glück in Deutschland nicht so kennen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder den Eindruck, dass es einfach Menschen sind, die aus sehr großer Überzeugung arbeiten. Und dass das natürlich eine sehr gute Motivation ist, um guten Journalismus zu machen. Und darüber hinaus, was den Ressourcenmangel angeht, haben ja auch schon viele der Preisträgerinnen und Preisträger erzählt, dass sie eigentlich in Kollektiven arbeiten und Kooperationen. Und das fand ich auch immer besonders bewegend, dass viele immer gesagt haben, das ist eigentlich nicht mein Preis, sondern das ist der Preis jetzt für alle, die in diese Richtung in meinem Land arbeiten. Und ich bin jetzt nur die Person, die gerade hier rausgegriffen wird davon. Und da gibt es einfach eine sehr große innerberufliche Solidarität zwischen diesen Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass man da angesichts dieser schwierigen Lage zusammenhält.
Da können wir vielleicht später noch mal kurz drauf eingehen. Zunächst möchte ich noch einmal aus deutscher Perspektive fragen. Der Solidaritätspreis rückt ja und sicherlich auch mit Berechtigung eher die kritischen Zustände in den Blick. Gibt es auf der anderen Seite eine Tendenz auch in der deutschen Berichterstattung zum Thema Südosteuropa zum Klischee, zur einseitigen Problematisierung vielleicht? Ich sag mal Pulverfass Balkan. Nehmen Sie das wahr?
Ja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt eine Tendenz, sondern das ist was, was eigentlich schon immer da war. Das sind einfach lang existierende Klischees, die immer wieder bemüht werden. Und wenn man mit Journalistinnen und Journalisten in Deutschland spricht, dann sagen die auch häufig, ja, es ist leider so, dass ich mir meine Schlagzeilen auch nicht aussuchen darf. Also, dass die von den Medien ja festgelegt werden. Und da dann häufig es ja auch darum geht, was wird angeklickt. Und dann der Artikel häufig deutlich differenzierter ist als das, was der Titel vielleicht versprechen würde. Darüber hinaus gibt es aber auch einfach Sachen, die sich so eingeschliffen haben, wie zum Beispiel, dass es einen sehr starken Fokus auf Informalität gibt. Dass selten die Rede davon ist, dass jemand der Präsident ist, sondern es ist der Serbenführer oder sowas. Wo man sich denkt, was soll das eigentlich für ein Titel sein? Oder Klischees von Gewaltbereitschaft oder ethnischem Hass, die immer wieder genutzt werden. Und wo man doch stark hinterfragen muss, was da die Grundlage ist und ob das wirklich dann in dem Fall so außergewöhnlich ist. Das Ganze ist auch schon länger in unserem Fokus und deswegen haben wir auch schon länger einen Preis für guten Journalismus in Deutschland zur Region, den wir alle 2 Jahre verleihen. Und da geht es wirklich darum, auszuzeichnen, wer differenziert berichtet und wer auch ja regelmäßig in der Region ist, um zu berichten und damit auch ein realistisches Bild einfach der Entwicklung vermitteln kann.
Okay, dann können diese Initiativen wie der Journalistenpreis oder auch der Solidaritätspreis vielleicht dazu beitragen, mehr Aufmerksamkeit und mehr authentische Repräsentation zu gewährleisten. Zum Schluss würde ich gerne noch mal ein bisschen auf die Wirkungsebene schauen. Jetzt stelle ich mir vor, der Solidaritätspreis ist eine Gelegenheit, da kommen Journalistinnen und Journalisten aus anderen Ländern oder aus verschiedenen Ländern zusammen, sehen sich, lernen sich kennen, knüpfen Kontakte, Netzwerke. Vielleicht kommen sie sogar in die Zusammenarbeit. Wie ist das, Herr Dr. Hagemann? Erleben Sie das so?
Bei unseren Preisverleihungen geht es vor allem erstmal um die Sichtbarkeit für die konkrete Person und in der Regel auch auf die Situation im Land, sodass man wirklich einen authentischen Einblick bekommen kann, was ist gerade die Situation vor Ort. Darüber hinaus ist es ein bisschen schwierig, noch eine größere Öffentlichkeit zu schaffen oder Netzwerke zu schaffen, weil wir natürlich nicht Dutzende Leute aus der Region einladen können. Aber die Idee ist auf jeden Fall auch, dass es über diese Verleihungen auch mit der Zeit ein Netzwerk gibt von Leuten, mit denen wir in Kontakt sind und die sozusagen in gewisser Weise Alumni dieses Preises sind und mit denen wir natürlich auch weiterhin in Kontakt sind, deren Arbeiten wir weiter beobachten, deren Schicksale wir weiter verfolgen, die wir auch zu Veranstaltungen noch einladen und ja, sie dadurch in gewisser Weise auch so mit in den deutschen Südosteuropa-Diskurs integrieren.
Okay, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass sich eine stärkere Zusammenarbeit grenzüberschreitend auch entwickeln könnte daraus. Gibt es da schon konkrete Entwicklungen, von denen Sie sagen würden, das macht Ihnen auch Hoffnung, dass das in eine positive Richtung geht, dass die innereuropäische Zusammenarbeit stärker wird vielleicht und der Solidaritätspreis vielleicht sogar in Zukunft ein bisschen weniger notwendig sein könnte?
Ich denke, das sind Entwicklungen, die nicht von der Zivilgesellschaft abhängen, sondern das sind wirklich Entwicklungen, die auf der großen politischen Bühne entschieden werden. Und ich glaube, aktuell ist es wirklich eine offene Entwicklung und es liegt noch von Seiten der EU in unserer Hand zu beeinflussen, wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zu betrachten, ist, dass es auch nicht nur die Region betrifft oder die Region irgendwie eine Art von externem Raum ist, mit dem wir eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern ich glaube, dass einfach viele Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren in der Region gesehen haben, globale Entwicklungen sind, die dort einfach nur verstärkt zu sehen sind aufgrund verschiedener struktureller Umstände. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass auf der einen Seite wir klären, wie lässt sich mit Einschränkungen von Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit innerhalb der Europäischen Union umgehen und auf der anderen Seite aber auch immer wieder darauf zu achten, dass gerade in den Beitrittskandidatenstaaten, also den Ländern, die zur Europäischen Union gehören wollen, auf diese Faktoren zu achten und gerade besonders stark zu machen, dass Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit zentrale Werte der EU sind, die geschützt werden müssen und die ausgebaut werden müssen, damit diese Länder auch tatsächlich Mitglieder werden können, weil das letztendlich ja auch die Basis der EU ist.
Dann wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit dafür alles, alles Gute weiterhin und bedanke mich sehr, sehr herzlich für unser Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit mit den JournalistInnen aus Südosteuropa.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf www.fachjournalist-podcast.de.